Zdeněk Primus hat immer viel geschrieben. Studien, Katalogtexte und Bücher, hauptsächlich über die bildende Kunst des 20. Jahrhunderts. Seinen ersten belletristischen Text aber verfasste er im Alter von bereits 57 Jahren. Es war der Versuch, ein Stück Familiengeschichte zu verarbeiten, die Geschichte der Generation seiner Eltern, die geprägt war vom Krieg. Geboren wurde Primus 1952 im Mährischen Brünn als Sohn einer deutsch-tschechischen Familie. 1977 emigrierte er nach Deutschland. In unserem heutigen Kultursalon haben Sie nun die Gelegenheit, Zdeněk Primus kennenzulernen. Das Interview führt Gerald Schubert. Der Beitrag ist eine Wiederholung aus dem Januar dieses Jahres.
Gast im Studio ist heute Herr Zdeněk Primus. Er ist hier als Schriftsteller, so haben wir uns kennengelernt, aber von seiner Ausbildung her ist er eigentlich Kunsthistoriker und hat auch eine persönliche deutsch-tschechische Vergangenheit, und über all das wollen wir heute sprechen. Guten Tag, Herr Primus.
Guten Tag.
Herr Primus, Sie sind 1952 geboren, und zwar im südmährischen Brünn, und am Klappentext Ihres Buches »Ich bin tot«, Sem Mrtev, über das wir heute noch sprechen wollen, steht, dass Sie aus einer deutsch-tschechischen Familie kommen.
Mein Vater ist ein Deutscher, ein Sudetendeutscher, der auch im Krieg gekämpft hat. Der hat meine Mutter irgendwann 1950 kennengelernt, und die war eine Tschechin. Und mit uns Kindern hat man nur Tschechisch gesprochen.
Also der Vater war Deutscher. Unsere Hörer mögen sich jetzt fragen, warum wir dann nach dem Krieg, als sie 1952 geboren wurden, noch hier waren. Sehr viele Deutsche wurden nach dem Zweiten Weltkrieg vertrieben. Vielleicht können Sie noch erzählen, wie das in Ihrer Familie konkret abgelaufen ist.
Also er ist mit 16,5 in den Krieg gezogen. Und er ist mit 19, nach 1,5 Jahren Gefangenschaft in Russland, ist er zurückgekommen. Und da mein Vater sehr jung war, dann suchte man die Unterstützung durch die Nachbarn. Also die mussten unterschreiben, dass mein Vater nichts Schlimmes verbrochen hat und dass die ihn kannten schon in der Kindheit. Und wenn man 13 Unterschriften gefunden hat, vielleicht waren es 17, ich weiß jetzt nicht mehr, dann eine Behörde hat entschieden, dass er bleiben konnte.
Er wollte offensichtlich bleiben, hat sich das dann später geändert? Sehr viele Menschen wollten ja emigrieren aus der dann schon kommunistischen Tschechoslowakei. Gab es da bei Ihnen in der Familie auch Versuche, und wie ist es dann letztlich dazu gekommen, dass Sie selbst das Land verlassen haben?
Also mein Vater hat es versucht ein paar Mal, und ihm wurde eigentlich nicht klar, dass er konnte richtig auswandern. Ganz offiziell, das hat er irgendwie nicht gecheckt. Und 1969 haben wir versucht, mit meinem Vater nach Österreich zu gehen, aber wir wurden ab der Grenze aufgehalten. Unsere Pässe wurden weggenommen, und dann lief es nicht mehr. Und dann habe ich es jedes Jahr versucht, ganz alleine, ohne mit ihm eigentlich zu reden, raus aus der Tschechoslowakei zu kommen, weil ich wollte unbedingt studieren, und ich wollte etwas aus mich machen, und hier durfte ich nicht studieren, und viele Freunde von mir, also die verfielen dem Alkohol zum Beispiel, oder einfach, die wussten nicht mehr weiter. Und ich wollte nicht so ändern. Und dann 1977 ist es mir endlich gelungen, rauszukommen. Und meinem Vater habe ich es einen Tag vor der Abreise, habe ich ihm gesagt, ich komme nicht mehr zurück. Das war keine offizielle Ausreise, das war einfach, ich habe ein Visum nach Frankreich und Benelux bekommen, und zuerst hat er gemacht, was wirst du dort machen und so, mit deiner Sprache ist es nichts und so. Und dann habe ich ihm das erzählt, was ich vorhabe, und er hat gesagt, du hast dich richtig entschieden. Und 2,5 Jahre nach mir ist er auch gekommen.
Sie waren dann 25, wenn ich richtig rechne, als Sie 1977 emigriert sind. Sie haben Kunstgeschichte studiert, in Deutschland konnten Sie dann studieren. War das schon vorher angelegt in Ihnen, oder wurden Sie dann in Deutschland erst inspiriert zur Wahl dieses Studiums?
Ich mochte immer die Antike sehr, immer. Und ich wollte eigentlich klassische Archäologie studieren. Aber als ich erfahren habe, dass ich außer Deutsch noch Englisch, Französisch, Italienisch, Latein und Altgriechisch lernen muss, das war mir einfach zu viel. Dann habe ich Kunstgeschichte studiert und die klassische Archäologie und Germanistik dann habe ich als Nebenfach genommen. Dann musste ich nur 3 Sprachen lernen, das war schon okay. Und das war eine richtige Entscheidung.
Jetzt waren Sie in Deutschland als halber Deutscher, der aber anfangs mit der Sprache wahrscheinlich noch Schwierigkeiten hatte, haben Sie sich sehr fremd gefühlt oder sind da Ihre Wurzeln dann doch relativ schnell durchgekommen und haben Sie sich in Deutschland dann überraschend schnell doch heimisch gefühlt?
Das ist eine wichtige Frage. Also ich bin nach Deutschland gekommen und ich habe gesagt, jetzt bin ich bin hier zu Hause, das sind meine Wurzeln und ich habe mich nie benommen wie ein Ausländer. Und dadurch wurde ich nie wie ein Ausländer wahrgenommen. Mein Deutsch ist übrigens jetzt viel schlechter, als es früher gewesen ist, weil ich so wenig Deutsch spreche. Aber ich hatte gar keine Schwierigkeiten. Ich fühlte mich wohl und ich hatte nie sogenannte Emigrantenträume. Das hatte ich nie gehabt. Das hatten alle anderen hatten es, weil ich war zu Hause im Grunde.
Emigrantenträume sind schlechte Träume.
Nein, das sind Träume. Das sind Träume, dass man plötzlich wieder in dem alten Land ist und darf nicht mehr raus. Sowas hatte ich nie.
Sie sind dann aber wieder ins alte Land zurückgekehrt, aber erst in den 90ern nach dem Fall des Eisernen 91. Vorhangs. 91?
91.
Was hat Sie bewogen, dann doch wieder eine alte Heimat aufzusuchen?
Nein, überhaupt nicht. Ich wollte überhaupt nicht zurück. Ich habe eine Amerikanerin kennengelernt und ich habe mich verliebt. Und der wurde angeboten, nach Prag zu gehen, um hier eine Fotogalerie zu leiten. Und dann habe ich in Frankreich eine Ausstellung gemacht und da habe ich jemand von FAMU, von der Filmhochschule, kennengelernt. Und wir haben uns ganz gut verstanden und hat gesagt, also wenn Sie schon nach Prag gehen, wollen Sie nicht unterrichten an der FAMU? Und ich habe gesagt, ich weiß nicht, ob ich das kann. Und dann meinte er, ja, Sie werden es sicher können. Und dann bin ich zurückgekommen, wegen der Liebe eigentlich. Und das war am Anfang euphorisch, dann war es schwierig, dann war es sehr, sehr fremd. Und jetzt bin ich gelöst und ich bin sehr froh, dass ich hier bin.
2009 kam es noch zu einer kleinen Lebenswende. Sie haben sich der Prosa gewidmet, nachdem Sie vorher sehr viele Texte als Kunsthistoriker veröffentlicht haben, Fachliteratur in Ausstellungskatalogen, als Kurator von vielen Ausstellungen tätig waren. Jetzt plötzlich ein Prosa-Band. Was hat Sie dazu gebracht?
Also wenn ich sage, ich habe es geträumt, dann werden Sie mir nicht glauben. Also ich habe tatsächlich einmal in Spanien, konnte ich nicht schlafen in der Nacht, es war sehr heiß und mir ist eine Idee für diese Novelle gekommen, also die mit dem Krieg etwas zu tun hat. Und ich habe einfach so, wie ich nicht schlafen konnte, dann habe ich es bis 7 Uhr früh im Geiste habe ich es zu Ende geschrieben. Und dann bin ich aufgestanden und die nächsten Tage habe ich mir Notizen gemacht und dann habe ich festgestellt, wenn ich 12 Seiten hatte, dass ich alles auf Deutsch geschrieben habe. Dann habe ich gesagt, okay, ich schreibe es zu Ende auf Deutsch. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, also diese Freiheit, also richtig Fiktion zu schreiben, das ist etwas anderes als in der Kunstgeschichte, weil da dient man im Grunde der Kunst. Aber hier war ich völlig frei. Und nachdem ich diese Novelle geschrieben habe, dann habe ich andere Kurzgeschichten und dann wieder Novellen und dann habe ich einen Roman geschrieben und das macht mir richtig Spaß.
In dem Text Ich bin tot, über den wir heute noch sprechen wollen und aus dem Sie ein Stück vorlesen werden, wir wollen nicht zu viel verraten, aber es geht darum, dass Kriegsteilnehmer an den Schauplatz ihrer Kriegserlebnisse zurückkehren und schon mit dem Ziel hinkommen, zwar sich vorher auszutauschen, aber alle leiden sehr psychisch und auch körperlich unter den Folgen des Krieges und eigentlich gehen die dorthin, um ihrem Leben und ihren Erinnerungen und ihrem Leiden ein Ende zu setzen. Am Ende des Buches gibt es dann so eine Szene, wo Leichen in einen Brunnen geworfen werden und Steine drauf, so quasi Deckel zu. Ist das wirklich ein gangbarer Weg oder ist das nicht die Verdrängung, die auch nicht funktioniert hat?
Nun, da muss man sagen, also das mit dem Brunnen, das hat der 16-17-Jährige gemacht. Der wollte es aufräumen sozusagen. Das war der Sohn von einem von den 5 Teilnehmern und er wollte sich befreien. Weil die haben es schon gemacht durch den Tod und er wollte sich auch befreien, er wollte es nicht mehr sehen, er wollte, dass es niemand mehr sieht. Es ist natürlich nicht der Weg, es ist einfach eine Fiktion. Ich habe es ganz stark machen wollen, so, aber die haben schon versucht, es zu verarbeiten. Also die sind auf die Insel gekommen und die haben geredet. Nach den 25 Jahren, nach dem Krieg, wo sie sich getroffen haben, sind sie endlich bereit, darüber zu sprechen.
Dann darf ich Sie bitten, aus dem Anfang Ihres Buches uns etwas vorzulesen.
Der erste Tag. Sie sahen wie Touristen aus, obwohl keiner von ihnen kurze Hosen oder ein kurzärmiges Hemd anhatte und alle gutes Schuhwerk an den Füßen geschlossen und fest. Sie kannten einander offensichtlich gut. Dennoch wirkte jeder einzelne von ihnen für sich wie auch in der Gruppe auf eine eigenartige Weise unsicher. Als ob sie sich in einer neuen Situation befänden, in der die Regeln noch nicht festgelegt waren. Der Motor des Fischerbootes, das sie auf die Insel gebracht hatte, war schwach in der Ferne zu hören. Und den Männern klang noch der Satz im Ohr: Sie brauchen uns nicht abzuholen. Alles schon geregelt. Wir haben einen, der uns rüberbringt. Sie alle hatten nur leichtes Gepäck in ihren Rucksäcken, waren aber gut mit Essen ausgestattet, das sie in zwei Körben trugen. Zudem hatten sie zwei Angelruten dabei, allerdings kein Wasser, denn sie wussten von dem tiefen Brunnen mitten im Dorf. Das Dorf war über die Jahre verwildert und dadurch ziemlich verändert. Es war auf eine fast unwirkliche Art still, doch dafür, dass es ein totes Dorf war, hatte es eine erstaunlich gute Ausstrahlung. Überall waren Bäume und Hecken, mehr noch als früher, und aus den Wänden der Häuser wuchs Unkraut. Einige der Wände waren zwar eingestürzt, aber das Dorf war im Großen und Ganzen noch so, wie es damals gewesen ist. Die fünf Männer, die um den soliden, aus Steinen gebauten Brunnen in der Mitte des Dorfplatzes standen, betrachteten ergriffen und ohne zu reden das, was sie offensichtlich gut kannten. Sie gingen langsam umher, ohne dass sie ihr Gepäck abgenommen hätten, und bis einer sagte: »Riecht genauso, wie ich es in Erinnerung habe.« »Oh ja, es riecht wunderbar. Oregano und Lavendel. Ich glaube, auch Rosmarin. Es riecht nach Arkadien. Bald wird man hier Et in Arcadia Ego lesen können.« »Ich wusste nicht, dass du ein Lateiner bist.« »Bin ich auch nicht. Bin nur hellseherisch.«
Zdeněk Primus, vielen herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns zu Gast gewesen sind.
Ich danke Ihnen.